Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Hier ist Tatort Pflege. Und ganz intuitiv leite ich natürlich rüber zur Vernunft, Annette Friedrich.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, Intuition.
Liebe Liane, Medizinpädagogin und gelernte Gesundheitskrankenpflegerin.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zuzuhören mit unserer neuen Folge und thematisch eigentlich bei uns beiden angesiedelt. Jetzt wäre mal die Frage, hattest du schon PatientInnen mit diesem Krankheitsbild? Ich kann für mich sehr sagen, ja, viele, sehr viele.
Echt? Oh Gott. Ja. Müsste super überlegen. In meiner neurologischen Laufbahn nicht. Ich war zwischendrin noch mal leasing Kraft. So im Eifer des Gefechts dachte ich, kann um 450 Euro Basis noch dazu verdienen, habe aber schon 40 Stunden gearbeitet. Habe ich 3 Monate durchgezogen und habe festgestellt, das ist scheiße. Das funktioniert nicht.
Das ist viel.
Da war ich in so einer Behindertenwerkstatt und da hatte ich eine einzige Patientin. Ansonsten jetzt so in der Neurologie. Frühreha und Reha, also wir waren ja nur auch auf Schlaganfall massiv spezialisiert, also die Klinik, so dass ich von einer einzigen berichten kann.
Okay. Ja, davon hören wir, berichten wir gleich mal. Wir müssen ja vielleicht nochmal auflösen, über was wir eigentlich heute sprechen. Also es ist ein.
Aber wir können ja auch ein bisschen noch palabern, oder?
Und ja, können wir auch.
Noch ein
genau.
Bisschen halten.
Ja, das können wir auch machen.
Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
Sonnig, das war sehr schön und entspannt, wirklich entspannt. Ja. Nee, eigentlich war auch schon wieder viel zu viel eigentlich fürs Wochenende. hätte mehr Entspannung sein können.
Du warst doch bei unserer in Anführungsstrichen Konkurrenz oder unserer Leidenschaft, weil wir den Podcast beide gemeinsam hören, nämlich Weird
Quiet. Das ist richtig. Ich war auf einer Podcast-Veranstaltung, genau. Konkurrenz kann man nicht sagen, ist ja eine ganz andere Thematik. Aber ich habe dir ja schon berichtet, wie ich es gefunden habe. Und die treten auch nochmal auf den Coachella-Festival auf, falls du da Tickets hast.
Lollapalooza treten.
Ach so, nee, dann das, entschuldige bitte, ja. Wie komme ich denn auf Coachella? Ja.
Keine Ahnung, aber nee, das ist, nee.
Lollapalooza ist nicht dein?
Doch, ich war schon mehrfach, aber ich mag die Location nicht.
Wo geht's denn hin?
Die waren ja... Immer. Nee, die sind immer im Olympischen Dingsbums.
Im Olympiastadion? Okay.
Und ich war das erste Jahr, ja, da waren sie im Tempo verfällt, das war geil. Dann waren sie ja im Triptor Park. Das war doof wegen Umweltschutz und Parkvernichtung und Zerstörung. Und dann waren sie, glaube ich, in Hoppegarten irgendwie.
Genau.
Und seitdem sind sie im Olympiastadion.
Ach so,
das Olympiastadion hat bei mir überhaupt kein Feeling ausgelöst. Und dann habe ich mir gedacht, nee.
Okay. Ja, ich besuche ja sowas Großes generell nicht. Also ich mag ja Menschen nicht so gerne.
Das ist so ein Klassiker, wenn man im Beruf wie Pflege arbeitet.
Ja, ich mag keine Menschen. Nee, das war schon wieder, also ich habe auch festgestellt, ne, die wissen ja alle, wie alt wir sind, das haben wir ja mal öffentlich gemacht. Ich werde hier bald 37 und mich jetzt in so eine Halle zu setzen, auf so einen Klappstuhl für 2-3 Stunden, anstatt den Podcast schön zu Hause im Bett oder auf dem Balkon zu hören, ohne 3000 Menschen um einen herum. Ich glaube, ich würde mich zukünftig wirklich lieber für den Balkon entscheiden. Also es war schön.
Ja, das ist nicht unbequem, das stimmt, ja.
Ja,
also falls wir mal sowas machen, müssen wir auf alle Fälle für bequeme Sitzgelegenheiten.
Im Kino. Lieber kleine Location,
ja, echt,
im Kino,
wirklich.
Ne, so Kinosessel.
Diese enge, ja, sitzt auf diesem Klappstuhl und dann sitzt du da so und vor dir
bei hinter dir kichert einer, vor dir kriecht einer nach Knoblauch, dann kriegst du noch irgendwo Bier hingeschüttet oder so. Nee, also ich bin in dem Alter, wo ich lieber zu Hause sitze und mir den Podcast anhöre. Also ich komme nur noch für ganz besondere Specials raus aus meinem Häuschen.
Das ist, ja, aber nicht. Ich war ja schon da bin ich anders als du gemarktet, ja. Und da Menschen und Bund und Festivals und so.
Ja, das war Karneval, der Karneval war auch am Wochenende furchtbar. Mhm.
Und ich hatte Junggesellenabschied von einer Freundin, nicht meiner. Und das war auch echt mega anstrengend. So. Mit allem, was dazu gehört, Essen, Musical Dirty Dancing haben wir abends angeguckt, kann ich empfehlen. Doch, war nicht schlecht, so sehr originaltreu, konnte schon fast mitquatschen.
Oh, okay.
Aber ja, musst du nachholen.
Absolut. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht. Das ist nicht mein Genre.
Ach ja, okay. Leiten wir mal sanft drüber. Jetzt haben wir glaube ich genug gequatscht, dann wären wir zum Lava-Podcast, aber so ab und zu kann man
ja... Ja, ich überlege nur gerade, wie wir rüberleiten, weil es gibt echt keine gute Überleitung, außer dass das Krankheitsbild, was wir heute besprechen, sehr, 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 sehr selten ist, sodass es von 3000 Leuten wahrscheinlich nicht mal eine Person treffen würde. Das könnte eine Überleitung sein.
Okay, von was? Von Dirty Dancing?
Nee, im Sinne von, wie viele Menschen da vielleicht zugeschaut haben. Ne? Also ich saß ja bei ungefähr 3000 Leuten. Das Musical hat ja bestimmt auch so ein paar hundert da drin sitzen. Also
obwohl da eine Dame oder mehrere im Rollstuhl saßen. Aber ich
das muss ja nichts heißen, nicht. Ja.
Welche Erkrankung die dann haben, ja. Aber auch sehr vorbildlich mit Begleitpersonen und auch elektrischen Rollstuhl und so. Kann natürlich nicht sagen, also nur vom Angucken ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, was da so für Krankheiten entstecken. Aber auf alle Fälle ist die Erkrankung erblich.
Genau, und sehr, sehr selten, weil sich ganz häufig Menschen, die diese Erkrankung in der Familiengeschichte haben, auch aktiv gegen Nachkommen entscheiden. Und ja, es hat schon mal in so ein paar Serien immer wieder mal eine Rolle gespielt, also vor allem so in den amerikanischen medizinischen Serien, also sowas wie Grey's Anatomy oder Dr. House, kam immer mal so ein Fall auf. Genau, und jetzt...
Na, wegen den schweren Symptomen vorwiegend ja im Erwachsenenalter.
Ja, wobei, aber Erwachsenesalter auch eben sehr jung, ne? Also es kann schon mit 20 starten, also wenn du Pech hast, geht es mit 30 los. Ja,
das ist ja dann auch sehr auffällig und die haben auch oft starke Suizidgedanken.
Naja, wenn man weiß, was einem passiert und in der Familie so einen Fall hat und dabei zuschaut, dann ist das häufig der Fall, ja, dass es dann ergibt. Genau. Also nochmal zusammenfassend, es ist halt eine neurologische Erkrankung, die natürlich auch psychiatrische Symptomatiken mit sich führt, weil wenn im neurologischen Kontext was kaputt geht oder defekt ist, können daraus sich auch psychiatrische Symptomatiken entwickeln. Wir sprechen von Trommelwirbel. Chorea Huntington.
Eigentlich genau. Auch so der Klassiker so als Prüfungsfall.
Doch, ich weiß, dass das immer wieder mal in mündlichen Prüfungen dran kam, vor allem im Altenpflegebereich, weil die da
ja wegen der Demenz bei Chorea Huntington, genau.
Nicht nur deswegen, weil ja, wenn Menschen das daran erkranken, kommen sie ja in die Langzeitpflege. Wo willst du ja sonst hin damit? Es gibt ja nichts Langzeitpflege für junge Menschen, gibt's ja ganz selten. Und deshalb kriegst du dann auch mal so einen 40, 50-jährigen Chorea Huntington-Patienten ins Pflegeheim und die waren auch alle sehr, sehr jung, die ich kennengelernt habe. Und nein, nicht, dass ihr jetzt schon mal gleich denkt, Chorea Huntington, das kriegen nur Koreaner. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern Chorea kommt vom griechischen Wort von Choreira und das heißt Tanz. Und Chorea Huntington, also Huntington kommt von dem Entdecker der Krankheit. Der Entdecker hat dann sozusagen die größte Symptomatik hervorgehoben, nämlich diese tanzhaften Bewegungen, die im Vordergrund stehen, diese starke Bewegungsstörung, dass er daraus das Krankheitsbild sozusagen benannt hat. Also einmal nach sich und einmal nach der stärksten Symptomatik. Genau. Und es sind in Deutschland ca. 30.000 Menschen betroffen davon oder Menschen, die das Gen in sich tragen. Und es ist ganz wichtig, was ich ja schon gesagt habe, kognitive Fähigkeiten sind neurologisch, aber eben auch psychiatrisch dann irgendwann eingestellt. Und das, was du schon sagtest, es ist genetisch bedingt und es wird autosomal dominant vererbt. Das heißt, das krankmachende Chromosom, das ist das Chromosom 4 und dieses fehlerhafte Eiweißmolekül, das auch Huntington heißt, das hat er dann auch nach sich benannt, ist die Folge, davon sterben sozusagen die Nervenzellen ab. Und die Krankheit kann sehr früh auftreten, nämlich von 35 bis 50, da entwickeln sich die ersten Symptomatiken wie Bewegungsstörungen, vorwiegend in den Händen, am Kopf oder in den Füßen. Und sie kann aber auch schon vorher auftreten. Das ist dann eine juvenile Form, also eine jungenhafte Form, eine kindhafte Form. Kann aber auch erst sehr spät im Alter auftreten. Woran das liegt, weiß man nicht. Das kann was mit den Lebensumständen zu tun haben, mit den Rahmenbedingungen, wie man sein Leben lebt. Aber diese Erkrankung ist sozusagen tödlich, weil sie wie bei einer Alzheimer-Erkrankung zum kompletten Erliegen der Selbstständigkeit kommt, und durch dieses komplette Erliegen der Selbstständigkeit kommt es dann auch irgendwann zum Tod durch zum Beispiel Lungenentzündungen, Knochenbrüche oder. Ja, das ist erstmal so der Start dazu. Und gut wird es dargestellt in der Serie Dr. House. Ich habe die, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin ja ein großer Fan der Serie. Ich glaube, ich gucke mir die demnächst bestimmt nochmal an, vielleicht dieses Jahr im Winter. Ich habe die.
Aber welche Folge siehst du nicht, oder?
Naja, pass auf. Und zwar habe ich die bestimmt schon auch mal gesehen. Und es geht nicht um eine Folge, sondern eine im Team wird diagnostiziert. Und es drehen sich dann mehrere Staffeln um dieses Krankheitsbild nebenbei. Also das wird immer nebenbei über ein, zwei Staffeln mitgezogen sozusagen. Deshalb wird das da so schön festgestellt, so schön vorgestellt. Also man sieht dann ihre Mutter, wie sie die Erkrankung hat. Man sieht die Diagnostik von diesem Krankheitsbild. Und deshalb ist mir das, glaube ich, auch so im Kopf geblieben. Und durch meinen psychiatrischen, neurologischen Weg, den ich ja jetzt lange hatte als Pflegekraft, habe ich die halt bestimmt 12, 13 Mal alleine in Berlin gesehen. Mhm. Und letztens sogar jemanden, nicht im Pflegeheim, sondern da war ich einkaufen auf der Schlossstraße. Ich wohne ja in Steglitz. Und da kam mir ein Patient, oder Quatsch, stimmt gar nicht, da kam mir ein Mann entgegen. Ist ja kein Patient, aber er ist Patient mit Sicherheit, der Chorea Huntington hatte. Und das war so
krass. Schon eigentlich, oder?
Innerhalb von Sekunden habe ich gesehen, dass der dieses Krankheitsbild hat, weil der so kreisend gelaufen ist, also richtig tänzelnd über die Straße. Das konnte nur Chorea Huntington sein. Das hätte kein anderes Krankheitsbild sein können. Ja.
Was man für einen Blick dann manchmal auch schon hat, war?
Ja.
Prognose würde mich ja noch interessieren, beziehungsweise läuft es ja konstant progredient, also verschlechternd.
Ja.
Unter Stress und veränderten Lebensumständen wird es ja schlimmer.
Ja.
Und kann es auch, wenn man aber die Lebensumstände verbessert mit besseren Regeln, kann sich der Krankheitsverlauf auch mal verlangsamen. Und die brauchen festes Umfeld, feste Regeln, feste Bezugspersonen. Und nach 15 Jahren nach Entdeckung der Krankheit leben ja nur noch ein Drittel der Patienten, also schon krass, ein Drittel, das sind 75%, leben
35.
Dann nur noch 35, ach ja, stimmt, ein Drittel, 35% leben dann nur noch,
ja,
also
ja.
Sind 75% gestorben.
Richtig, ja, und das liegt eben einmal auch an dem Suizid, den darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Nicht,
aber auch der Ateminsuffizienz und der Aspirationspneumonie.
Genau, aber ein Teil ist auch suizidbedingt, also sofern sie es noch steuern können, gestalten sie das auch gerne selbst. Zur Not geht es eben auch in die Benelux-Länder, wo das ja erlaubt ist, mit so einer Diagnose sich vielleicht auch selbst zu suizidieren. Und ansonsten, genau, ist der häufigste Grund Zustand nach Sturm und dabei vielleicht auch während der OP versterben. Oder eben das, was du schon sagtest, die ganz typische Aspiration, ja. Weil, also früher oder später sorgt es halt auch dafür, dass du nicht mehr richtig das Schlucken koordinieren kannst und dann gelangt es halt in die Luftröhre oder dann ist es auch sinnvoll, mit den PatientInnen über Patientenverfügungen zu sprechen und so weiter und so fort. Genau. Und die stärksten Symptomatiken sind ja, die Begrifflichkeiten haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen in der Parkinson-Folge gehabt, Hyperkinesen und Hypokinesen, also einmal die Überbewegung, die Hyperkinese und die Hypokinese, die Bewegungsverarmung. Dieses typische tänzelnde Dasein, das heißt, es drehen sich die Hände, es drehen sich die Knie, es drehen sich die Füße und der Rest geht irgendwie mit. Also es ist überhaupt nicht mehr koordiniert, der Bewegungsablauf.
Na, der Patellasehnenreflex funktioniert ja da nicht richtig.
Richtig, das ist zum Beispiel eine
sitzen ja dann aber eher gestreckte Haltung.
Das wäre eine Variante, wie man auch diagnostizieren könnte, genau. Ja, das ist dann so ein Punkt. Und ganz häufig denkt man als erstes, wenn man PatientInnen sieht, die das haben, das Krankheitsbild, denkt man an den Alkoholiker, den ganz typischen. Das ist aber tatsächlich nochmal in unterschiedliche Bewegungen. Darüber sprechen wir auch nochmal, wenn wir in der Folge über Korsakow sprechen. Also das sind andere Arten von Bewegungen. Ansonsten ist die Feinmotorik auch beeinträchtigt. Es gibt ein Zittern, da haben wir wieder so ein typisches Parkinson-erkranktes typisches Bild, aber es ist eben auch typisch neurologisch, denn wenn die Nerven eben nachlassen, dann ist dieses Zentrum halt eben auch eines der ersten, was angefallen wird, und deshalb haben wir auch
das ist schon krass, oder?
Im neurologischen Kontext viele Symptomatiken.
Du hast motorische Störungen und dass die motorischen Fähigkeiten nachlassen, die kognitiven Fähigkeiten lassen nach und die affektiven und emotionalen Fähigkeiten beziehungsweise lassen nach, und dann haben sie ja auch affektive Störungen. Du hast ja in allen Bereichen eine Beeinträchtigung.
Ja, richtig, ganz genau. Also sie haben dann auch häufiger veränderte Persönlichkeiten, die plötzlich auftreten. Es ist dann vielleicht auch ein anderes Verhalten, das an den Tag gelegt wird. Man sagt gerne aggressives Verhalten oder enthemmtes Verhalten. Jetzt muss man aber auch mal in den Kontext setzen, dass die gerade ihre Bewegung verloren haben. Natürlich reagiert man da ungehalten und ist frustriert darüber, dass das nicht mehr funktioniert. Also diese Verhaltensauffälligkeiten gehen auch häufig eigentlich eher mit dieser typischen Frustration einher. Das sollte man, denke ich, nicht immer sehr pathologisch reden, sondern das ist normal, wenn was nicht mehr klappt, dass jemand angepisst ist. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Oder das lese ich ja auch immer oft bei Parkinson oder Apoplex-Patienten, dass zum Beispiel aggressiv, Patient verhält sich aggressiv oder ist nicht irgendwas. Und da denke ich mir dann immer, ja Leute, das ist einfach auch normal, wenn die dieses Krankheitsbild haben. Ihr werdet auch total abgenervt tatsächlich. Genau. Ansonsten gehört natürlich auch noch das Kognitive dazu, was du eben gesagt hast. Ja, psychiatrische Störungen können ja auch auftreten, ne?
Ja, die affektiven Störungen mit Manie, Depression bis hin im weiteren Verlauf zu Demenz und dann halt auch teilnahmslos und desinteressiert.
Ja, genau.
Waren deine Patienten in so einem bestimmten Stadium oder eher manisch, depressiv oder eher dementiell oder?
Alle waren sehr weit fortgeschritten, bis auf einer. Das war ein Mann mit arabisch oder iranischer oder persischer Herkunft. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war der einzige, der noch ganz normal kognitiv orientiert war, der auch bis auf eine leichte Depression eigentlich wie komplett normal orientiert war. Also kognitiv in allen Bereichen hat der funktioniert, der war nur körperlich auffällig, war Anfang 40, 45, 47, stark übergewichtig und wie gesagt, er hatte einen Migrationshintergrund. Ansonsten komplett normal in Anführungsstrichen in allen Orientierungsbereichen und alle anderen waren nicht mehr in der Lage zu sprechen. Also selbst wenn sie was noch gemerkt haben oder erreichbar waren, konnten sie sich dazu nicht mehr äußern.
Aber auch untypisch so adipös, weil die werden ja auch oft karektisch, weil die so ein hohes Energielevel haben, weil die sich ja konsequent
bewegen. Ich glaube, das war jetzt, ja genau, richtig, das ist auch so, die sind meistens sehr karektisch. Ich vermute eher, dass es der Lebensumstand war, den er jetzt mitgebracht hat. Gutes Essen, vielleicht auch falsches Essen, wenig Bewegung, also ich vermute mal, also ist ja auch gut, wenn er jetzt noch ein bisschen Puffer hat. Das wird schon noch abtrainiert werden. Aber alle anderen, hast du recht, waren sehr karektisch und keiner von denen konnte mehr wirklich sich äußern. Man hat gesehen, dass noch was ankam, also dass noch ein Verständnis teilweise da war und man hat auch in den Augen und in der Mimik manchmal erkennen können, was sie denken oder meinen, sagen zu würden. Aber ja, das war schon sehr, sehr schwer.
Also ich war ja damals 24 und das waren Behinderten-WG, die waren alle sehr jung, da waren noch sehr viele mit Down-Syndrom und die war auch relativ jung, ist jetzt so alt gewesen wie ich jetzt, also 38. Ja. Natürlich mit 24 findet man das dann alt. Auch noch nicht lange diagnostiziert. Ich müsste lügen, ich weiß ja nicht, 6 oder 7 Jahre. Die war sehr manisch. Die hat natürlich gut zu den Downies dann gepasst, die da so waren.
Sagt man das so, Downies? Jetzt frage ich mal so ganz Diversity, hochgezogene Augenbrauen.
Das weiß ich gar nicht, aber es ist ja eine Mehrzahl, wie so ein Spitzname. Und der wurde da irgendwie immer benutzt.
Das müssen wir mal herausfinden.
Ja, also das ist ja dann eher auch Heilerziehungswege oder Umgang mit Behinderten.
Mich interessiert aber wirklich, ob man das so sagen darf, ob das, also was heißt sagen darf? Natürlich dürfte man es sagen. Die Frage ist, ist es korrekt? Das wird mich jetzt
interessieren. Genau, Diversity korrekt.
Müssen wir mal, es interessiert mich jetzt wirklich, ob es okay ist.
Können wir ja dann mal rausfinden.
Ja, eine Folge dazu haben wir schon
gemacht. Ob es nur so ein umgangssprachliches ist oder vielleicht eine korrekte Mehrzahl, ich weiß es nicht. Er war sehr lebhaft und ich fand die eigentlich sehr sympathisch, war auch eine Frage. Auch noch sehr orientiert, also mir ist jetzt nicht bewusst, also war ja auch nur 2 Dienste, kann ich jetzt auch nicht so super detailliert dann immer, wenn du dann als Leasingkraft immer nur für zwei Dienste irgendwo bist. Aber die ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil die so herzlich immer gelacht hat. So. Und wirklich auch immer geguckt hat, als ob die über den Flur tanzt. Also kann ich ja nicht richtig beschreiben. Heutzutage wäre das wahrscheinlich ein Special Hip-Hop-Move oder so.
Ja, also ich hatte Männer sowie Frauen, auch alle jung, ein Asiate tatsächlich auch dabei. Zwei hatten sogar eine PEG, die immer mit einem speziellen Korsett abgedeckt werden musste, weil die Gefahr ja da war, dass sie sich die rausreißen durch Bewegungen unkontrollierter Art. Und alle waren sehr schlank, alle waren wahnsinnig mobil, alle auch eher im manischen Kontext zu betrachten, also kontinuierlich rauf und runter. Und wenn sie sich nicht mehr bewegen konnten oder K.O. waren, dann hat auch während des Sitzen sich alles bewegt. Also es hat sich dann weiter gedreht, die Zunge hat sich bewegt, die Hände, die Finger, die Füße, alles. Halt dann eben nur im Sitzen. Also dafür, dass es gar nicht so viele Fälle gibt, habe ich schon ordentlich welche mitbekommen. Aber gut, ich bin ja auch fast alle Psychiatrien hier abgelaufen, so gefühlt, ne? Und dann sieht man das ja auch mehr.
Wie wollen Menschen mit Down-Syndrom genannt werden? Ich habe nebenbei gegoogelt. Okay. Also finden das alle doof, Mongo doof, Downy finden das doof. Aber es ist wohl ein Begriff, der, und das natürlich auch ein bisschen Geschmackssache ist, ob man Down-Mensch oder Down-Kind oder Mongolid oder wie auch immer.
Und ich glaube, Mongolid ist irgendwie alles nicht mehr erlaubt.
Alles nicht politisch wirklich korrekt und sich da auch verniedlicht und findet schwierig, wenn, dann sollte man es korrekt sagen, Mensch mit Down-Syndrom.
Ja, so hätte ich das auch gesagt.
Weil die Erkrankung macht ja den Menschen nicht aus, weil man sagt ja auch nicht Schlaganfalli, sondern ist halt ein Patient mit einem Schlaganfall, so. Also von dem her sollte man das nicht sagen.
Gut, habe ich mir fast gedacht. Ja, alright. Ich habe was mitgebracht, und zwar eine Geschichte einer Frau. Das Bild habe ich dir...
Das Foto.
Ja, das Bild, das hast du vor dir liegen. Willst du mal beschreiben, was du da siehst?
Also erstmal hat sie ein wunderbares sommerliches T-Shirt an, passend zum Wetter, und wunderschönen Pink, schulterfrei, achselfrei, Arme, kann sie sich sonnen, lächelt sehr, sehr schön. Ah, die wirkt sehr alt, also super schwer zu schätzen. Oh. Aber dadurch, dass ich weiß, dass die eigentlich nicht so alt werden, also nur vom Foto würde ich denken, die ist über 70, kann sie aber gar nicht sein. So. Aber ansonsten hat sie so einen fast schon typischen Gesichtsausdruck für diese Erkrankung. Und man sieht an ihrer Körperhaltung so ein bisschen diese Verdrehte und dass sie ja auch mit ihren Händen und Armen dann immer so hin und her spielen. Tolle weiße Haare, auch so ein bisschen nett wild frisiert. Wirkt auf alle Fälle sympathisch. Ja, nicht depressiv, so wie sie lächelt.
Okay, ja.
Und du?
Ja, ich sehe es genauso. Also es passt schon zu ihr, definitiv. Wir hatten das ja letztens schon, dass Menschen, die chronisch krank sind, ja häufig älter aussehen, als wie sie es eigentlich sind. Das obliegt halt eben der chronischen Krankheit ganz häufig, und das ist bei ihr auch der Fall. Ja, ich sehe das genauso. Also wirklich schön sommerlich gekleidet, lächelt, erinnert mich auch gleich an, also das ist ja wie gesagt eine künstlich intelligentes Bild erzeugt, aber es sieht trotzdem einer Dame, die ich kenne, sehr, sehr ähnlich. Also sie lebt höchstwahrscheinlich schon Jahre, Zehnte nicht mehr, aber ja. Die auch das Krankheitsbild hatte, tatsächlich. Mhm. Gut, ich stelle mal vor. Die 66-jährige Patientin stellt sich vor, weil ihrem Sohn eine motorische Unruhe aufgefallen sei. Vor 8 Jahren war sie aufgrund einer als funktionell eingeschätzten Verdauungsstörung in Behandlung. Seit 5 Jahren sei eine Angststörung bekannt. Depressive Symptome werden verneint. Manchmal vergesse sie Dinge oder Termine. Eine Einschränkung im Alltag bestehe nicht. Klinisch zeigt sich ein unauffälliger Hirn-Nervenstatus, normotone Muskulatur der Extremitäten und keine Paresen. Aber beidseitig eine geringe Verzögerung im Fingertippen. Es bestehen unwillkürliche Bewegungen im Bereich des Mundes und an den Armen und an den Beinen, dort distal betont. Die Zeigeversuche sind dadurch etwas dyssymmetrisch, der Gang ist jedoch nicht relevant eingeschränkt. Selbst der Seiltänzergang ist sicher. Die Patientin ist vollständig orientiert, das Denken ist etwas umständlich und von 3 Wörtern wird nur eines erinnert. Die Stimmung ist ausgeglichen, die Schwingungsfähigkeit, also so die wie so Stimmung ist, die ist erhalten. Die Patientin nimmt aktuell Paroxetin. Ein Neuroleptika in der Vergangenheit wird verneint. Ein CMRT ist unauffällig. Eine genetische Testung ergibt 40 CAG-Repeats im Huntington-Gen. Die daraufhin erweiterte Familienanamnese ergibt, dass der Vater der Patientin mit 75 Jahren in einem pflegebedürftigen, eher unterbeweglichen Zustand unklarer Ätiologie verstorben sei. Er habe schlecht schlucken und nicht mehr eigenständig gehen können. Die Mutter sei an einem kardiovaskulären Ereignis verstorben. Die Patientin habe keine Geschwister, aber zwei Kinder. In der Zusammenschau diagnostizieren Sie bzw. wir jetzt mit dem Arzt zusammen eine Huntington-Krankheit. Sie klären Patientin und ihrem Sohn die Huntington-Krankheit. Sie informieren den Sohn über die Tatsache, dass die Krankheit vererbt werden kann und dass der Sohn sich nach einer genetischen Beratung auf die Erkrankung hin testen lassen kann. Er wünscht aktuell keine Beratung oder Testung. Sie überlegen oder das Team überlegt, ob sie eine Medikation gegen die bestehenden Hyperkinesien beginnen sollen, entscheiden sich aber dagegen, da die Patientin noch sicher gehen kann. Sie führen die aktuelle Medikation mit Paroxetin fort und bieten eine Wiedervorstellung in 6 Monaten an. Das ist kein selbstgeschriebenes Fallbeispiel, sondern aus einem Buch, Falkenburger Neurologie Update. Und hier wurde einmal eine Anamnese einer Patientin dargestellt, die wir noch ein bisschen vereinfacht, verschmückt haben, damit sie ein bisschen, ja, softer zu lesen ist sozusagen.
Und hier sind jetzt auch, also hat man gemerkt beim Lesen, dass das so eine richtige medizinische Anamnese ist, so wie sie auch im Arztbrief steht. Da sind natürlich sehr viele Fachbegriffe drin gewesen.
Die wir auch klären müssen, genau. Und aber es ist trotzdem mal wichtig, dass wir auch mal so einen Fall darstellen, weil wir ja die Pflege ganz gut an unseren eigenen Beispielen, glaube ich, ganz gut hervorheben können. So, aber Fakt ist, wir haben jetzt eine Dame, die hat eine Angststörung und gegen diese Angststörung bekommt sie das Paroxetin. Das ist ein leichtes Antidepressiva. Auch wenn sie keine depressiven Symptome hat, Angststörungen behandelt man auch oft mit Antidepressiva. Und dann sind jetzt hier noch so Sachen drin wie normotone Muskulatur. Normoton heißt normale Muskulatur.
Genau.
Wir haben Distal. Noch Paresen, hätte ich sonst vorher noch.
Ach so, ja. Hatten wir bei Schlaganfall schon, sind aber Lähmungen oder Lähmungserscheinungen.
Ja, distal, genau.
Distal heißt vom Körper weg.
Und dann haben wir noch Seitenhintergang. Dissymmetrisch, nicht gleichförmig, ein bisschen unsicher.
Genau.
Seitenhintergang ist halt dieser typische Korea-Tanzgang, den es gibt. Wir können euch gerne ein Video verlinken, da könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten können wir es nicht genauer beschreiben.
Also naja, es ist nicht man Dirty auch so Dancing. Zwei.
Nee.
Oh Gott, da war der Bezug da, verdammt. Aber es ist wie, wenn man auf dem Seil so hin und her läuft, aber dass man dabei so noch mit Schwung nach rechts und links. Aber ein bisschen was von Schlager.
Ja, ein bisschen, ne? Genau.
Ja.
Dann haben wir halt das CMRT. Dann haben wir noch, also ich glaube, MRT ist, glaube ich, klar.
Ja, und der Kontrastmittel ist dann wahrscheinlich.
Genau. Dann haben wir die genetische Testung, wo dieses 40 CAG ist. Das ist halt jetzt die Messung, die dabei rausgekommen ist. Ne? Also es ist positiv auf Huntington. Und der Sohn möchte jetzt keine Beratung. Und man hat jetzt auch erstmal keine weitere Medikation. Also man scheint jetzt erstmal zu sehen, Patientin kann damit umgehen, so wie es gerade geht. Und man hat jetzt beide erstmal beraten und aufgeklärt.
Genau, und da war noch so ein bisschen was zu ihrem Vater, der ja unter unklarer Ethnologie, also unklarer Ursache gestorben ist. Und die Mama ist von der Patientin an
kardiovaskulär. Also Herzinfarkt vielleicht oder sowas.
Genau,
ne? Also
irgendwelche Gefäße im Herzen. Genau.
Und auf den Vater könnte das jetzt passen, weil Huntington kann ja immer unterschiedlich aussehen, aber wenn er mit 75 plötzlich nicht mehr beweglich war, unklar, auf keiner Ursache, konnte nicht mehr schlucken und dann nicht mehr eigenständig gehen, das könnte passen. Und ja, da hat man das vielleicht einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil Korea Huntington wird ja oft mit diesem Tanzen verbunden und wenn der Tanz nicht da ist, denkt man auch automatisch ganz oft nicht an Korea Huntington.
Und wie immer fangen wir an mit dem Kompetenzbereich 1, Pflegeprozess und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen und steuern und evaluieren.
Perfekt. Und das Erste, was wir hier ja machen, ist die Anamnese und die haben wir ja jetzt gerade schon so ein bisschen zusammengefasst, ne? Also wir haben hier eine wahrscheinlich positive Familienanamnese der Erkrankung. Wir haben eine Frau, die jetzt aufgeklärt worden ist, mit 66 Jahren, dass sie diese Diagnose hat.
Aber relativ spät, oder?
Ja, aber es gibt es ja. Also ich hatte ja vorhin gesagt, entweder vor 20 oder auch mal nach 60. Die meisten Fälle sind zwischen 30 und 50, aber auch nach 60 gibt es Fälle. Und das ist auch schön. Also wenn man dieses Krankheitsbild hat, dann würde ich es mir auch eher nach 60 wünschen und nicht schon so früh.
Ja, also man könnte noch tiefer, ja, also wenn ich sowas hätte, würde ich mir das auch später wünschen, noch tiefer fragen, wie die Symptome, seit wann die Symptome, wie der Umgang mit den Symptomen ist und so weiter. Aber es scheint ja sehr, sehr selbstständig noch zu sein, gerade wenn man jetzt auch von einer Medikation gegen die Hyperkinesis, was ja dann meistens Parkinson-Medikament ist, also L-Dopa zum Beispiel, Dopamin, hier diesen Bewegungsdrang zu verringern.
Ja.
Oder Neuroleptika oder ähnliches.
Genau, aber wir haben erstmal eine
Anamnese. Also so ein paar Assessments könnte man vielleicht schon nochmal machen.
Ja, genau, wir haben auf jeden Fall eine positive Anamnese. Der Sohn hat es auch. Die müssen für sich jetzt, also vor allem der Sohn muss...
Ja, ist ja nicht getestet. Da stand er, lässt sich nicht testen.
Genau, aber vermutlich, also sie hat zwei Kinder. Das heißt, im schlimmsten Fall, also es ist 50-50, ob einer von beiden es hat. Das ist so in der genetischen Darstellung. Die Frage ist, ob er es hat oder jemand anders. Und damit müssen die erstmal auch klarkommen. Das geht uns nichts an als Pflegekräfte. Aber im schlimmsten Fall hat es einer der beiden Kinder. Und dann müssen die sich intern aber die Frage stellen, bekommen wir auch Kinder oder haben die sogar schon Kinder?
Ja.
Aber das geht uns nichts an, aber das ist trotzdem wichtig dazu.
Naja, ein bisschen geht einem das schon was an, ob man da nicht nochmal kommuniziert und berät oder so. Also sie wirkt sehr selbstständig. Also vom Warteindex würde ich die auch nicht pflegebedürftig einschätzen. Fraglich, ob sie Schmerzen hat. Hast du konkrete Diagnosen im Kopf schon?
Erstmal nicht tatsächlich, nee. Also es ist bei ihr schwer, weil sie wirklich nicht viel hat, ja.
Genau, also der Gasaustausch scheint ja noch nicht beeinträchtigt zu sein. Kommt ja dann meistens auch. Vom Wasserhaushalt scheint sie auch relativ gut zu sein. Man weiß jetzt nicht, welchen BMI sie hat. Also würde ich vielleicht auch nochmal machen. So Größe, Gewicht wegen Mangelernährung und Karexiefahr.
Ja, ja.
Nur, weil die neigen ja dazu, wenn die sich so viel bewegen, dass man da vielleicht dann auch später nochmal im nächsten Kompetenzbereich auf die Ernährung ein bisschen vielleicht berät. Ansonsten hat sie ja ein Inaktivitätssyndrom, nicht die in dem Sinne, sondern sie hat ja ein Hyperaktivitätssyndrom.
Ja, und naja, sie hat eine Angststörung. Das wäre jetzt was man benennen
Angst,
könnte.
Genau, Angststörung.
Und eine erhöhte Sturzgefahr durch diese Seiltänzer, dysmetrische Bewegung und
Sturzgefahr, genau.
In den existenziellen Erfahrungen mit Sicherheit. Also wenn man so eine Diagnose kriegt, bitte?
Wie schläft die? Die wird ja bestimmt auch schlechte Schlafgewohnheiten haben, wenn man so bewegt sich.
Naja, im Schlaf lässt es interessanterweise nach. Also es wird weniger. Da geht es nicht weiter, nur ganz selten. Aber es könnte ein Restless, so eine Art wie so ein Restless-Legs-Syndrom sein. So ein bisschen, so kann es sich anfühlen.
Suizidrisiko?
Das müssten wir jetzt im Auge behalten, ganz genau.
Dann Körperbildstörung vielleicht?
Ja, also was mich hier massiv stört in der Geschichte ist, dass sie in 6 Monaten wieder vorgestellt wird und nicht einmal erwähnt wird, dass sie zum Psychiater oder zum Psychologen gehen soll. Ich weiß nicht, ob sie reingehört.
Es wirkt doch nicht so. Ich weiß nicht, ob die so richtig compliant ist oder ob sie non-compliant ist, ob sie so richtig kooperativ ist und verstanden hat.
Ja, um was es da geht, genau.
Genau.
Also mir ist das zu weit weg mit den 6 Monaten und... Tschüss, auf Wiedersehen.
Aber üblich heutzutage.
Ja, ja.
Facharzttermine und so weiter, aber wir wollen ja jetzt nicht wieder politisch werden.
Ja.
Ist auch nicht, wie ihr Verzweiflungsgrad ist und so, aber wir haben ja jetzt ein paar gefunden. Von den ganzen Gefühlen gibt es nicht ganz so viel Preis, also man müsste schon noch mal ein paar pflegeanamnestische Dinge gehen zum BMI und zu den Gefühlen und der Haltung. Schon nochmal ein Gespräch mit dir führen, sodass wir überleiten.
Ja, ja. In den kommunikativen Bereich.
Genau, also sie hat ja sehr viel Beratungsbedarf. Einmal Sturz finde ich ja super, super wichtig, so. Dann Ernährung finde ich super, super wichtig zu beraten. Und halt auch dieser ganze emotionale Ballast von Angst und vielleicht gehen sie zum Psychologen, haben sie kognitiv das richtig verstanden. Kognitive Austestung vielleicht nochmal.
Also ich bin auch noch beim Informieren und nicht nur beim Beraten. Ich würde, also ob da wirklich alles angekommen ist an Informationen, die da hin müssen, ist echt eine Frage, ja.
Ja, also diese Compliance sollte man vielleicht auf alle Fälle nochmal in Frage stellen und gucken, wie da die Verzweiflungsgefühle sind zum Umgang mit der Diagnose, sollte man schon nochmal im guten Kommunikationsgespräch mit vielleicht auch den guten Axiomen nach Watzlawick, dass man auch sehr wertschätzend, empathisch mit
man kann nicht kommunizieren. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall. Also Watzlawick könnte man gut nutzen, aber eben auch aktives Zuhören auf jeden Fall, ne?
Mir fällt auch das Eisbergmodell ein, weil wir hier nur die Spitze des Eisberges sehen und gar nicht richtig wissen, welche Emotionen da tief noch drin sind bei ihr.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, genau. Darüber, worüber ich mich ja gerade beschwert habe, dass sie einfach wieder so in 6 Monaten sich vorstellen soll, da würden wir in den Kompetenzbereich 3 wechseln, oder?
Ja, wir müssen ja hier auch mit den Ärzten gut kommunizieren. Das ist ja auch eine ärztliche Anamnese. Und da auch mal gucken, dass er vielleicht nicht ganz ganzheitlich und nicht nach ICF vernünftig nach der Patientin geguckt hat. So, und auch die Beratung des Sohnes scheint ja fehlschlagen zu sein, in Anführungsstrichen. Judith kann ja da selber entscheiden, ob er sich testen lässt. Aber wenn er schon Symptome hat, ist ja hier auch wieder die Frage, ist der kognitiv in der Lage, das zu verstehen, weil das der kognitiv meistens auch das Erste ist. Man sieht das motorisch zuerst, mit dem Tänzlichen und mit der Übermotorik und der hat ja auch Symptome und ist auffällig, dann ist ja die Frage, ist der Kognitive da auch schon beeinträchtigt bei dem Sohn?
Also ich kann nur sagen, wenn in der Familienanamnese das Krankheitsbild so spät beginnt, dann ist es meistens auch weiterhin so spät. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber wenn jetzt wirklich das diese Chorea-Huntington-Variante ist, die sehr spät einsetzt, dann wird auch er erst sehr viel später die Symptomatik bekommen. Deshalb würde ich vermuten, dass er da schon noch alles kognitiv aufnimmt. Ich glaube, der steht einfach noch unter Schock, wenn ich ganz ehrlich bin. Die erste Reaktion wäre von mir wahrscheinlich auch, nee, lassen Sie mal, ich will es gar nicht wissen und tschüss. Und dann nach einem halben Jahr oder spätestens nach 2 Tagen hat man das Ganze ja sacken lassen und dann denkt man da vielleicht ganz anders drüber. Also dieser Auffangmechanismus, der fehlt jetzt hier einfach, dass die wirklich nochmal eine Überweisung zum Psychiater, Psychologen bekommen und darüber nochmal sprechen und sich auch wirklich nochmal informieren und beraten lassen und nicht nur diese eine Aufklärung, weil in so einer Schocksituation fliegt das doch einmal so durch die Ohren durch. Da hört man doch gar nicht richtig zu.
Aber dann googeln sie. Genau, und dann googeln sie und sind erschrocken. Aber ich habe gerade ein Bild wieder im Kopf von unserer Patientin, was zwar durch künstliche Intelligenz generiert wurde, aber mega gut passt, weil die auch so eine Grimasse zieht und schon fast eine Zunge rausstreckt. Was ja dann auch wieder, wenn diese Patientin das schon zeigt, dann hat die nicht mehr, reagieren die ja nicht mehr so adäquat. So, und dann ist ja wirklich fraglich, ob die alle verstanden hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Richtig.
Also wir haben die Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten und ich finde auch, hat die eine Überweisung zur Physiotherapie bekommen, für Bewegungsübungen? Die eine Überweisung zur Ergotherapie bekommen für ihre Feinmotorik und das Klavierspielsyndrom? Nichts hat sie gekriegt. Nichts. Die braucht eigentlich ambulante Therapie. So, Pflegegrad braucht die noch nicht. Die scheint noch relativ selbstständig zu sein, aber das kann relativ schnell gehen.
Ja, weil die hat eine Angststörung, also man kann es probieren, warum nicht, ne? Also. Ja.
Haushaltsführung kann die noch so gut Haushalt machen. Vielleicht den Pflegegrad 0 und dann wenigstens eine Haushaltshilfe.
Ja.
Auf alle Fälle könnte man hier ein bisschen in die Behandlung mal reingehen, weil Behandlungspflege und Diagnostik ist ja auch Kompetenzbereich 3. Kannst du uns mal sagen zur Behandlung? Kann man da irgendwas behandeln?
Jein, man kann mit Medikamenten arbeiten, aber auch nur symptomatisch, was du vorhin schon meintest, mit typischen Parkinson-Medikamenten oder mit Muskelrelaxantien vielleicht, wenn es zu Spastiken kommt. Also eher mit Neuroleptikern oder auch mit Sedativern, wenn es dann um Schlafen geht. Man kann ganz viel mit physikalischer Therapie machen, also wirklich Physiotherapie, Ergotherapie. Manchmal auch
Hirnstimulation wird doch auch gemacht, oder?
Ja, aber auch nur bedingt. Man kann sehr viel mit Kunst- und Maltherapie machen. Also hier geht es wirklich auch um eine gute Psyche, um da viel Ausgeglichenheit hineinzubekommen und auch Logopädie, weil irgendwann wird das mit der Zunge schwierig und dem Sprechen. Also diese ganz breite interdisziplinäre Arbeit ist hier eigentlich super gefordert.
Ernährungsberatung wegen dem erhöhten Zuckerbedarf und dem erhöhten Energiebedarf.
Also eigentlich sind wir da eher verortet. Also wir können nur symptomatisch behandeln. Ja. Das ist erstmal so.
Ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass nur weil sie so spät entdeckt wurde, dass es jetzt genauso langsam weitergeht. Da fing 6 Monate auch wirklich mega lang und ohne eine Querüberweisung zu irgendeinem therapeutischen Beruf finde ich auch mega schwierig.
Ja, ich habe das schon so absichtlich mit übernommen, weil es wirklich so in so einer Übergabe stand, wo ich dachte, Moment, das können wir auch mal besprechen, weil das waren jetzt wirklich so eine Übergabe. So sah die aus, also noch ein bisschen fachlicher geschrieben, ne, wo ich mir so dachte, nee, das können wir auch mal besprechen, hier fehlt doch ein bisschen was, da müssen wir doch jetzt mal tiefer reingehen, um mal wirklich voll umfassend, vielleicht auch mal Ärzte, die uns zuhören, hier zu sagen, da ist noch mehr drin. Also da kann man schon mal ausschöpfen.
Jo, also dann auch wieder so ein Schwenker zurück, auf alle Fälle ist das ein Fall für eine Fallbesprechung.
Definitiv. Also Chorea Huntington ist ja auch wirklich immer noch so selten, wenn man als Team, egal in welchem Setting, ob Akut- oder Langzeitpflege, jemanden hat, der jetzt aufgenommen wird mit diesem Krankheitsbild, kann ich das nur empfehlen, dass alle nochmal nachlesen, alle nochmal in eine Fallbesprechung kommen, weil man ist zu diesem Krankheitsbild nicht fit. Ich bin auch nur fit, weil ich geschuldet Dr. House und dann meinen eigenen wirklich über 10 PatientInnen, die ich jetzt hier kennengelernt habe in Berlin, sonst wäre ich auch nicht so fit in dem Krankheitsbild.
Gut, Kompetenzbereich 4.
Das Erste, was mir bei diesem Krankheitsbild im Kopf ist, ist Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Genau.
Das ist eine genetische Erkrankung, die ist nicht heilbar, man wird daran versterben und ich würde für mich, ich kann nur für mich sprechen, gerne geklärt haben, wer entscheidet später oder ich habe alles schon selbst entschieden, ergo ich habe eine Patientenverfügung und ihr haltet euch bitte dran, inklusive Beerdigungswünsche. Also das ist für mich bei solchen Erkrankungen oder Krankheitsbildern immer der erste Punkt, an den ich denke.
Ich denke an die Aufklärungspflicht, die hier nicht gut gelaufen ist, ärztlicherseits. Die hat ja sowohl die Pflege als auch die Ärzte. Die Ärzte haben richtig Gesetz dafür. Die Pflege ja immer nur so im O-Ton des Ethikkodex und des Berufegesetzes. Und die Ärzte haben ja einen extra Paragraphen dafür. Ich denke auch an Betreuungsrecht, wenn die kognitiv nicht ganz so mehr vielleicht adäquat ist, was ja hier offensichtlich auch nicht ausgetestet wurde. Ja, Dokumentationsschutz und Datenschutz, so Haftungsschutz oder Haftungsrecht bei Sturz fällt mir noch ein. Medizinprodukte, Medizinprodukte, Hilfsmittel, hat man da irgendwie Hilfsmittel, Rollator, steht ja auch
nicht
drin.
Aber das war jetzt wirklich irgendwie nur so ein diagnostisches Dingens und kommen Sie mal in 6 Monaten wieder. Und wenn es dann schlimmer geworden, also man kann doch mal den Eindruck hatte ich, ich bestelle die in 6 Monaten nochmal ein, dann kann ich nochmal ein bisschen Geld sparen bis dahin und erst dann verschreiben wir ihr den ganzen Kram. Also das so kommt es ein bisschen beim Lesen rüber, oder?
Ja, und du sagst ja auch, dass so
ohne alles laufen.
Zum Beispiel Sterbewünsche, Testament wäre ja dann das rechtlich Relevante, wo man auch so weit und eine Sterbeversicherung kann man ja abschließen. Und Sterbehilfe werden wir ja mal wann anders besprechen.
Ja.
Aber wäre jetzt hier auch so ein Fall, wo man sich denkt, das sind ja auch Patienten, die dann manchmal auch den Wunsch haben, sterben zu bekommen zu wollen.
Ja.
Gut, aber ich würde mal sagen, einen rechtlichen Teil davon stellen wir ein bisschen ausführlicher vor. Welchen hättest du denn gern?
Das waren jetzt so viele, um ehrlich zu sein. Was möchtest du denn?
Vorsorge?
Na, dann leg los.
Naja, Paragraph 1901c. Muss man sich nicht merken, aber man muss sich merken, dass es im bürgerlichen Gesetzbuch drin ist. Ja, man sollte immer wissen, in welchem Gesetzbuch ist denn das jetzt geregelt. Und man sollte sich hier nicht machtlos fühlen, sondern eine Vorsorgevollmacht ist dafür da, wenn man noch kognitiv fähig ist, in voller Vollmacht Rechtsangelegenheiten zu entscheiden. Wer ist denn meine Vertrauensperson? Kann ein naher Freund sein, kann ein Lebensgefährte sein, man muss nicht verheiratet sein, kann Familienmitglied sein, man kann bestimmen, wen man will, nämlich den man betreut. Man kann hier verschiedene Vorsorgevollmachten machen. Zum Beispiel kann man die aufsplitten. Einer entscheidet vorsorglich über mein Geld, ein anderer kann über meine Gesundheit entscheiden bei der medizinischen Backward oder über die Pflegebedürftigkeit entscheiden. Und der Klassiker ist halt die Vermögensvorsorge. Hier muss man nochmal unterscheiden. Nur weil ich eine Vorsorgevollmacht mache und da irgendjemand reinkritze und sage, der hat alles, also Geld und Gesundheit und so weiter, darf der entscheiden, wenn ich selber geistig dazu nicht mehr in der Lage bin. Dass die Banken manchmal nicht akzeptieren, im Regelfall ist es leichter, an ein Konto zu kommen, wenn man hingeht und den Namen vor Ort einfach bei der jeweiligen Bank einträgt und unterschreibt, dann haben die das nämlich schon da und haben das vor Ort beglaubigt mit einem Bankmitarbeiter. Ansonsten ist es manchmal ein bisschen schwieriger, dass man mit der Vorsorgevollmacht dann halt immer noch die Kontovollmacht einfordern muss mit dem Anwalt. Leichterer Weg ist gleich zur Bank gehen und mit der Person sich eintragen lassen. Ansonsten entscheidet man dann über Unterbringung oder gefährliche Eingriffe wie OPs und kann auch medizinische Maßnahmen entscheiden und so, ja, dann ähnlich wie ein Betreuer handhaben. Im Betreuungsrecht geht es noch weiter, sodass man dann ja auch über Umzug, Auflösung des Vermögens und so weiter entscheiden darf. Und Vorsorgevollmacht hat halt auch Grenzen. Man kann über die regelhaften Geschäfte, dass halt alle bezahlt wird und keine Schulden entstehen und dass das Konto vernünftig geführt werden, dass man Konto ausholen kann und über die Gesundheit entscheiden, dann hört es auch schon auf. Also ich kann jetzt nicht von irgendjemandem das Haus verkaufen. Dann brauche ich eher Betreuungsrecht. Ansonsten wird es meistens gekoppelt mit einer Patientenverfügung erstellt. Es gibt Vordrucke im Internet zum Ankreuzen und Unterschreiben für beides. Für die Vorsorgevollmacht sowie für die Patientenverfügung empfehlenswert ist immer, das mit dem Anwalt zu machen. Man muss es notariell nicht beglaubigen, aber die sollte schon immer aktuell sein mit der aktuellen Adresse und möglichst so alle 10 Jahre, wenn man jung ist. Wenn man älter ist, sollte so schon alle 5 bis 2 Jahre aktualisiert werden. Heißt so ab 50, 60 sollte man alle 5 bis 2 Jahre das aktualisieren, dass es möglichst aktuell ist, dass noch keiner sagt, ja, das ist ja jetzt ja schon über 10 Jahre her, wer weiß, ob sie das da alles noch so wollten. Gut aufbewahren. Ich habe auch hier einen Ordner, der fett beschriftet ist, hinter mir in meinem Regal, wo man reingreifen kann und gleich weiß, da sind die Vorsorge- und Patientenverfügung drin und der Person, die man eingetragen hat, am besten eine Original geben, also ein Zweitoriginal und irgendeiner dritten Person, das ist in dem Fall meine leibliche Mutter, also meine Mama, die hat das auch noch, so dass dann auch noch ein anderer Ort wäre, wo das gelagert ist, falls hier das Haus abbrennt oder so. Doppelt und dreifach Originale verteilt. Und bei mir habe ich es über die Rechtsschutzversicherung, geht auch sehr gut. Die bezahlen das in der Regel kostenlos, wer eine Rechtsschutzversicherung hat. Da ist es meistens mit drin, dass man vom Anwalt sich beraten lässt und eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung in dreifacher Ausführung ausgedruckt und besprochen bekommt. Die hat ja dann natürlich noch eine andere Wertigkeit, als wenn ich so ein ausgedrucktes Teil ausfülle, obwohl beide gleich rechtlich relevant ist. Man fühlt sich aber natürlich vom Anwalt beraten, natürlich dann auch immer ein bisschen sicherer.
Ja, perfekt. Also das sind ja auch genau mündliche Prüfungsthemen, die du gerade angesprochen hast, sind auch 2 sehr beliebte Themen, die aufgezogen wäre. Meine Empfehlung wäre noch zusätzlich, es nicht nur mit dem Anwalt zu machen, sondern vielleicht auch mit dem Hausarzt nochmal durchzusprechen, weil der Anwalt nicht alles auf dem Schirm hat.
Genau.
Genau, und da gibt es manchmal auch so ein paar Tricks und Kniffe. Wäre absolut meine Empfehlung, aber perfekt, wunderbar. Dokumentation und Datenschutz spielt natürlich immer noch eine Rolle. Und dann haben wir den rechtlichen Bereich auch gut dargestellt, sehr gut dargestellt sogar.
Gut, dann Pflegewissenschaft. Also wir haben eine Expertenstandard, also Kompetenzbereich 5, um es nochmal exakt zu sagen. Wir haben ja Ethik, ethische Dilemma, lebenslange Lernen, Professionen und Pflegewissenschaft drin. Und Pflegewissenschaft, wenn ich jetzt schon vorher spreche, mir ist der Expertenstandard zu Sturz eingefallen und vielleicht Schmerzen.
Mobilitätsförderung.
Mobilitätsförderung.
Genau. Hautzustand ist auch nicht verkehrt.
Ja, wenn die so karektisch werden. Ernährung auf alle Fälle. Ernährung.
Und die Kontinenzförderung, weil früher oder später bei neurologischen Erkrankungen ist der Austausch zwischen Gehirn und Blase oft nicht mehr so gut. Also die Inkontinenz könnte vor der Tür stehen, bedingt durch neurologische Störungen. Also auch da müsste man schauen, dass man...
Man müsste mal so ein... auch wirklich BMI machen, also beim Assessment-Instrument und ein Mini-Nutritional-Assessment.
Boah. Nutritional.
Ja, danke. Ich habe es wieder deutsch ausgesprochen.
Macht ja nichts.
MNA.
Ja.
Genau. Um genau den Ernährungszustand und zu gucken, inwiefern sie Symptome hat für eine Mangelernährung.
Ja.
Und Gewichtsverlust hat in den letzten 3 Monaten und so weiter. Das will ich auf alle Fälle machen als Assessment-Instrument.
Ja, sie wird hohe proteinreiche Kost benötigen, weil sie sich sehr viel bewegen wird. Genau.
NAS, also.
Ja, Schmerzskala, genau. Auf jeden Fall. Also alles, was wir jetzt so aufgezählt haben von den Expertenstandards, die sind schon ganz sinnvoll und wichtig. Und außerhalb der Expertenstandards ist es ja immer Pneumonieprophylaxe, Aspirationsprophylaxe.
Ja.
Also gerade zum Thema Verschlucken und Essen.
Genau. Und der Bartindex, den hatte ich ja vorhin schon gesagt.
Genau.
Die Kubitus gefährdet mich noch nicht so wirklich, aber Stoßrisiko.
Chorea-Huntington-Patienten, weil die sich so viel bewegen, dass sie immer Mikrobewegungen haben.
Sturzrisikoerfassung zum Beispiel. Da
Sturzernährung steht schon im Vordergrund und Kontinenz.
Assessment-Instrument nach Huhn zum Beispiel als Sturzrisiko-Assessment.
Oder den Tinetti, ne?
Ja. Genau. Ja, haben wir jede Menge Assessment, jede Menge Expertenstandards.
Ja.
Ein ethisches Dilemma haben wir ja schon. Lässt sich der Sohn testen oder nicht? Er hatte das andere Kind, er hat 2 Kinder.
Ja, auch das ethische Dilemma. Ich habe jetzt mal eben hier die Diagnose Chorea-Huntington
bekommen.
Es reicht ja schon ausgefühlt so. Da ist man ja schon bedient. Ja. Vor allem, wenn man dann weiß, wie der Vater verstorben ist oder wenn man anfängt zu googeln. Mhm. Und das ist wirklich nicht gut. Also das ist ein Krankheitsbild, was echt krass manchmal dargestellt wird. Vor allem auch das Video, was wir euch verlinken werden. Das ist schon eine harte Nummer, wenn ich ehrlich bin. Ja, und Pflegemodell, da gibt es zum Beispiel das Adaptionsmodell von Calista Roy. Adaptionsmodell kommt ja eher aus der Psychologie und das ist auch so gemeint. Und zwar, ich muss mich adaptieren, also ich muss mich an was Neues gewöhnen. Und das Adaptionsmodell kann man gut bei solchen krassen Diagnosen einsetzen wie Amputation, Diagnose nach Brustkrebs, akute Querschnittslähmung oder eben, ja, zack, Chorea-Huntington-Diagnose. Und an dieses Krankheitsbild muss ich mich erstmal adaptieren, also gewöhnen. Und da geht es eben ganz viel um den psychosozialen Bereich, also was Liane vorhin schon angesprochen hat, um die Compliance, um die Adhärenz, um die Akzeptanz des Krankheitsbildes, um die eigene Resilienz. Wie schafft es der Patient, das anzunehmen, diese Diagnose, und was kann ich als Pflegekraft da tun, um diese PatientInnen zu begleiten? Also das ist sozusagen der Inhalt des Adaptionsmodells.
Okay, mir fällt noch die S2K-Leitlinie für Chorea und Morbus Huntington.
Ja, auf jeden Fall. Genau, die ganzen Ärzte-Leitlinien. Ja, genau. Die sind auch mit dabei. Ja, ansonsten kann man pflegewissenschaftlich mit Sicherheit auch noch andere Dinge anwenden, aber das ist so, glaube ich, worauf man sich als Pflegekraft als erstes einstellen muss, wenn ich in ein Zimmer gehe und ich weiß, Patientin hat gerade erfahren, kriegt diese Diagnose, dann weiß ich, glaube ich, was in dem Zimmer los ist, wenn ich die Tür aufmache.
Ja, also ist ja fast so wie Krebserkrankung oder so. Wenn man so eine Diagnose hat, dann ist man ja auch emotional in der Verarbeitung so.
Und die kann überall unterschiedlich aussehen. Und wenn sie halt auch schon Symptomatiken hat, dann wissen wir gar nicht, wie die Verarbeitung stattfindet, ne?
Absolut. Die Studienlage ist da ja auch noch relativ dünn.
Ja.
Also so forschungstechnisch zur Behandlung der Erkrankung, weil der super seltene Gehirnerkrankung und super seltene Erbkrankheit ist. Und die meisten Forschungen, die da eingehen, ist auf wirklich feste Kost und eine gute Ernährung und ein gesundes Lebensgefühl und eine gesunde Lebensweise, so auch mit festen Regeln, festen Bezugspersonen, festen Tageszeiten zum Essen. Das ist echt die Erkrankung verlangsamt und dann hört es auch schon auf, was die Forschungslage angeht.
Ja, ist auch so. Es ist halt auch so, dass, wie gesagt, also viele entscheiden sich ja dann dagegen, Kinder zu bekommen, sodass sie in einigen Fällen eben auch ausstirbt, in Anführungsstrichen, eher so unentdeckte Chorea-Huntington-Erkrankungen wie bei ihr. die fallen dann mal durchs Raster und die Patienten, darf man ja euch vergessen, versterben schon tatsächlich auch relativ früh. Also es fällt schon viel durchs Raster, vor allem im westlichen Bereich. Also in medizinischen Bereichen, die nicht so gut ausgebildet sind, da taucht die Erkrankung schon häufiger wieder auf. Ja, Liane, ja. Willst du einmal nochmal zusammenfassen?
Klaro.
Die Zusammenfassung.
Also, wir haben ja hier jetzt eine ärztliche Diagnose und diagnostische Anamnese gelesen und vorgelesen bekommen. Im Saftfliegerisch müssten wir tiefer gehen, noch um die Emotionalität hier mehr rauszukriegen und auch die Symptome in der Vergangenheit, deren Umgang damit, um halt auch zu gucken, wie Sturz und ähnliches und Gewicht und Größe und so weiter mal zu bestimmen, um das Ernährungsverhalten auch genau anzugucken. Und haben dann verschiedene Diagnosen von, unter anderem haben wir ja auch Angst und Überforderung und die Compliance im Vordergrund auch gestellt, ob sie kognitiv, emotional das alles zum überhaupt richtig erfasst hat, haben dann auch gesagt, sie ist todgefährdet dass sie ja auch hyperaktiv ist. Mein Schlaf habe ich in Frage gestellt zum Beispiel, Schmerz habe ich in Frage gestellt, wissen wir alles nicht, müsste man noch weiter rausfinden. Das war so der Kompetenzbereich 1. Kompetenzbereich 2 haben wir gesagt, sehr viel kommunizieren und informieren und aufklären, um nochmal tiefer auch die Informationen zu bekommen und natürlich beraten zu Ernährung und Ernährungsverhalten, zur Mobilität, zur Sturzprophylaxe beraten zum Umgang mit dem Krankheitsgeschehen und dem Angst und Stress und diesen neu aufgekommenen Emotionen. Wir wissen halt nicht, wie verzweifelt sie vielleicht ist durch die Diagnose. Und dass man eine Fallbesprechung machen müsste und sind ja dann halt auch wieder im Kompetenzbereich 3 und müssten ja mit den Ärzten ja auch nochmal sprechen, wenn sie keine Weiterüberweisung hat, laut diesem Fallbeispiel, zu Logopädie wegen Schluck- und Sprachtraining, zur Physiotherapie wegen der Mobilitätsförderung, zur Ergotherapie, zur Hilfsmittelanpassung, dass sie Hilfsmittel braucht oder Feinmotorik oder ähnliches, hier ja auch trainiert werden muss, weil sie ja dann auch entsprechende Symptome auch haben wird in der Feinmotorik, Kunsttherapie, keine Physiotherapie, Psychologie, hattest du ja noch gesagt, und Psychiater. So. Also wir brauchen hier querbeet sehr viele Therapeuten, auch im ambulanten Sektor. Wir fanden die Einweisung oder die Wiedervorstellung in 6 Monaten sehr, sehr große Zeitfenster, weil das Krankheitsbild ja nun mal progredient verläuft, wenn man nichts tut, und wenn man dann gar nichts überweist, wird es ja eh schlimmer. Höchstwahrscheinlich, Ernährungsberatung. Dann hatten wir ja den Kompetenzbereich Recht und da haben wir sehr, sehr viel im Kompetenzbereich 4 vorgestellt, intensiv die Vorsorgevollmacht, haben minimal über die Patientenverfügung geredet, Aufklärungspflicht des Arztes, unsere Beratungspflicht, Datenschutz und Dokumentationspflicht, Hilfsmittel, Medizinprodukte, genau, Betreuungsrecht eventuell und Kompetenzbereich 5 der Pflegewissenschaft haben wir ja sämtliche Experten schon gehabt, wie Sturz, Schmerz, Ernährung, Hautzustand, Hautintegrität, haben Assessment-Instrumente wie Schmerzerfassung, Rateindex, BMI und die NAM für MS-Skala für den Ernährungszustand. Was hatten wir noch? Wir haben jede Menge Assessment nach Huhn zum Beispiel, der Stoßrisikoerfassung nach Huhn aufgeziert und haben gesagt, wir können jetzt noch echt viele Assessments machen und haben dann die Behandlungsleitlinie, die S2-Leitlinie zur Behandlung von Chorea Huntington gesagt. Haben gesagt, das ist ein ethisches Dilemma mit Macht und Hierarchie und dem Umgang mit dem Krankheitsbild und der Erstdiagnose und des Schockes und so. Und, ja, ich glaube, ich habe alle.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ob du das Adaptionsmodell benannt hast.
Nee, das hat natürlich nicht gesagt. Ja. War ja auch der letzte Kompetenzbereich.
Ja, macht ja nichts. Also das Adaptionsmodell nach Calista Roy kann man hier, glaube ich, ganz gut anwenden. Perfekt, super toll. Sternchen.
Oh, Applaus, Applaus, Applaus.
Genau, damit war es das auch schon wieder, also zumindest inhaltlich hier zum Thema Chorea Huntington. Wir können auch gerne das vielleicht irgendwann nochmal in einem neurologischen, psychiatrischen Kontext nochmal gerne erweitern, aber ich kann nur empfehlen, guckt mal bei Dr. House rein, da wird das echt gut dargestellt. Ja, da die Krankheit so selten ist, ZuhörerInnen, wenn ihr jemanden kennt mit Chorea Huntington oder gepflegt habt, schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare, das wird uns wirklich interessieren, weil das so selten ist.
Super. Folgt uns überall, liked uns, macht Werbung für uns. Tschö mit Ö.
Tschüsschen, aufs Nüsschen.
Schon wieder.